Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Grüße dich.
Und heute eine steile These, über was wir heute sprechen. Das obere 1%. Ja. Ja, wir werden heute auflösen, gehören wir wirklich dazu?
Und haben sich ja einige schon sicherlich mal unter der Dusche die Frage
gestellt. Das ist wahrscheinlich die Frage, die man sich jeden Tag...
Sind die zwei Lappen da vor der Kamera, sind die eigentlich, gehören die zu den oberen 1%?
Ja, das werden wir gleich verraten.
Und wenn ja, wie wir es hingeschafft haben. Und Wenn nein, wie wir es verkackt haben.
Denn wir haben ja, also das wird spannend heute. Wir haben ja beim letzten Mal über Roger Federer gesprochen und der hat nur 54% der Punkte, die er gespielt hat, gewonnen. Trotzdem sehr, sehr viele Spiele unter dem Strich, obwohl er bei den Punkten nur 54%. Heute wollen wir über unsere 4%, vielleicht auch 5% von den 49 auf die, ja, dass es vielleicht dann knapp gereicht hat. Das ist, glaube ich,
von den 4% zu den oberen 1%.
Ja, genau. Das sind dann minus 3% oder plus 3%, ja. Wie auch immer. Was brennt dir denn auf den Nägeln?
Ja, ich muss ich dir was zeigen. Mir brennt wirklich was auf den Nägeln. Und zwar hatten wir auch über meine Bildschirmzeit gesprochen.
Ach so,
und da kam ein sehr, sehr cleverer Bursche auf mich zu über Instagram, der liebe Noah, der gesagt hat, Sinan, probier mal die App OneSec aus, also eine Sekunde aus. Das mache ich jetzt seit 3 Tagen und wirklich, ich habe meine Bildschirmzeit gefünftelt.
Jetzt wäre spannend, was da passiert.
So, das ist jetzt keine Werbung, wirklich. Also ich habe dafür auch ein, das Jahresabo kostet, glaube ich, 15 Euro bei der App.
Das kostet auch noch was.
Ja, aber die Zeit, die ich jetzt schon eingespart habe. Guck mal, was passiert, wenn ich...
kriegst einen Stromschlag, eine Sekunde lang.
Nein, wenn ich jetzt Instagram öffne.
Ja.
Was passiert? Dann heißt es hier...
Einmal tief durchatmen.
Dann geht's zurück. Und dann sagt es mir, ich habe in den letzten 24 Stunden 26 Mal probiert, Instagram zu öffnen. Und jetzt ist hier groß Instagram nicht öffnen und klein Instagram, ich will trotzdem zu Instagram. Und
du drückst da trotzdem, ich will trotzdem.
Instagram. Pass auf, weiter zu Instagram und dann sagt es dir, wieso?
Ja, das ist nicht schlecht.
Dann musst du noch einen Grund angeben.
Achtsamkeit.
So, und ich habe hier noch eingefügt Arbeit, weil manchmal arbeite ich halt mit Social Media. Das liegt in der Natur der Sache. Aber sonst.
Klo ist tatsächlich ein guter Grund.
So, okay. Dann gehe ich drauf und dann komme ich erst rein. Und man sieht hier bei mir Cristiano Ronaldo. Wahnsinn. Ja,
das passt zu dir.
Das habe ich mir jetzt für Instagram und für TikTok eingerichtet.
Also man braucht eine App und kann dann beliebig viele.
Ja, dafür brauchst du das Pro-Abo. Sonst kannst du nur eine.
Immerhin, das reicht.
Und du musst das dann verknüpfen mit so Kurzbefehlen, mit dieser App, die eh schon drauf ist. Und dann klappt das und ich kann dann tracken, wie oft ich es versucht habe und wie oft es verhindert wurde und wie oft ich trotzdem draufgegangen bin. Bildschirmzeit gefünftelt.
Endlich mal was Sinnvolles von dir. Finde ich wirklich gut.
Und ich habe gemerkt, ich bin wirklich abhängig, weil das sind bei mir nur Impulse. Weil wenn er mir dann die Frage stellt, warum willst du da eigentlich drauf, ist die Antwort immer so Langeweile. So, das ganz, ganz
traurig.
Vielen, vielen Dank für den Tipp. Brutal gute App, werden wir euch verlinken. Wie gesagt, keine Werbung. Wer da Probleme hat, machen. Wunderbar.
Er ist wirklich gut. Da gibt es ja viele potenzielle Zeiträuber.
Ja. Mach das wirklich
mal. Ich probiere das auch mal aus. Also man kann es ja auch erstmal kostenlos testen. Ja. Dann für eine App, vielleicht die, die man halt am meisten benutzt. Da hat ja, glaube ich, jeder so seine To-Go-App. Ich werde mir das auch mal einrichten. Tipp für alle, die es kostenlos haben wollen, ähnlicher Effekt. Ich muss sagen, das versaut es einem komplett, das ganze Handy. Das habe ich, glaube ich, schon mal vor einem Jahr oder so gesagt. Das iPhone einfach farblos stellen auf grau. Das ist wirklich, da vergeht's dir. Also wenn alles quasi farblos ist, man kann sich nicht vorstellen, wie anstrengend das ist und es sieht halt nach nichts mehr aus. Also da bist du 5 Sekunden und dann sagst du, nee, danke. Das ist auch noch wirklich ein guter Trick. Hatte ich auch zwischendurch. Es ist halt nervig, weil ab und zu brauchst du es halt da mal und dann das ständig umzustellen ist irgendwie blöd. Das ist ein bisschen, das müsste irgendwie so vielleicht kann man das irgendwie per Shortcut machen, also dass es schneller geht, aber das ist grundsätzlich schon. Also da vergeht es einem wirklich.
Das glaube ich.
Wie bist du denn mit der EM zufrieden? Jetzt habe ich dir bin ich dir ins Wort gefallen.
Wir haben Kritik bekommen, wir sollen nicht so viel über DM sprechen, deshalb ganz kurz.
Ja, viel haben wir, also viel, das war kurz. Erstens war doch das hinten, oder? Und zweitens.
Ich bin hin und weg vom ersten Spiel meiner Türken. Ich freue mich.
Ja, das habe ich tatsächlich ganz gesehen. Komischerweise war das erste Spiel, was ich im Biergarten gesehen habe. Nockerberg, auch keine Werbung, Empfehlung, ist wirklich zum Fußball gucken cool. Und das war das beste Spiel bisher.
Es ist ja, ich meine, ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier großgezogen worden, ich bin hier sozialisiert, so, ich bin eine Kartoffel. Also wirklich, so, ich bin der deutscheste Deutsche, auch so. Ich bin auch der, sich über Nachbarn das beschwert, stimmt, wirklich, so, so, es ist so.
Du bist aber, so der Anzeige-ist-raus-Typ.
Wirklich, aber beim Fußball, ich weiß nicht, woran es liegt. Diese Emotion, die ich habe, wenn die Türkei spielt, ist um ein Vielfaches höher als bei der deutschen Nationalmannschaft. Und ich weiß nicht, wieso. Es ist nicht, dass ich das bewusst mache oder so. Aber ich bin mehr drin. Wenn ich sehe, wie dieses Stadion wackelt und alles, das löst in mir super viel aus.
Die spielen ja auch ganz anders nochmal. Also
das ist natürlich voll wild.
Ja, deswegen.
Aber vielleicht ist es auch so, weil ich so dieses ganze Politische nicht mitbekomme. Weißt du, bei den Türken ist halt Fußball Fußball. Das ist Religion. Und ich... In Deutschland ist halt auch immer viel mit. Oh.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Ich kann das auch nicht mehr lesen jetzt mit. Also ich muss auch zugeben, wenn ich jetzt so ein Deutschland-Trikot anhab, ich fühle mich darin jetzt nicht, dass ich so, ich fühle mich so stolz an. Mir ist es nicht unangenehm, aber es fühlt sich so ein bisschen komisch an. Das muss ich zugeben. Das ist halt bei uns einfach so wahrscheinlich so ja anerzogen oder ja. Halt schon. Ja, es ist halt so ein bisschen vorsichtig sein ist vielleicht auch in gewisser Hinsicht natürlich nicht verkehrt, aber es wird halt wahrscheinlich schon ordentlich übertrieben. Und jetzt, wenn ich da diese Schlagzeilen rauf und runter lese von auch bei NTV und so, oh, das ist gefährlich wegen Nationalismus, denke ich mir auch, Leute, komm, einfach mal die Fresse halten, man kann sich auch wirklich nur noch lächerlich machen. Ja. Also, weil jetzt jemand so ein Fähnchen am Auto hat, deswegen ist das Abendland in Gefahr, also da kann ich auch wirklich noch drüber lachen.
Was brennt dir zwischen den Nägeln auf, neben?
Was mir gerade einfällt, zwei Sachen, das können wir eigentlich schon mal spoilern, oder? Ich schreibe gerade ein Buch, kann man sagen.
Ja.
Also es ist nicht das klassische Buch, auch nicht bei einem Verlag, oder es wird ein spannendes Projekt. Denn ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit mit den meisten Büchern, die ich lese, unzufrieden. Und ich will das wirklich jetzt mal alles, was man so wissen muss zu einem bestimmten Thema, kurz und knapp, wirklich kein Zeitfresser, kein Bullshit. Weil, kennst du das Gefühl, es gibt natürlich viele geniale Bücher. Es gibt auch viele Bücher, die sind perfekt und die muss man gelesen haben. Aber es gibt halt auch viele. Du kaufst dir das Buch, fängst an zu lesen, nach drei Seiten, entweder ist es so langweilig, unkonkret, dass du schon sagst, mir reicht's, oder du hast den Effekt, wenn du halt schon einige Bücher gelesen hast, du kennst es schon, also es ist wenig Neues drin und dann ist es halt auch einfach so 400 Seiten. Naja, was da drin steht an richtigen Nuggets, ich meine, das könnte man wahrscheinlich auch auf 20, 30 Seiten.
Und wir zwei wissen als Autoren, dass da durchaus Vorgaben gibt, dass das Buch lang sein soll. Und über den Gehalt dann, wenn man es streckt, kann man dann streiten.
Bei meinen zwei Büchern zumindest habe ich Wert darauf gelegt, auch immer Geschichten, eher kürzere Kapitel, dass das wirklich halt auch jetzt nicht so, oh, hier erstmal 50 Seiten Einleitung, langweilig, warum schreibe ich das Buch überhaupt? Ja, komm zum Punkt.
Ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern, es war angegeben bei meinem Verlag, eigentlich sollte das Buch deutlich länger sein. Ich habe dann geschrieben, habe es abgegeben, dann kam das aber deutlich zu wenig, habe gesagt, ja, das war's. Ja, also das ist das gut. Buch.
Ja, wenn also, alles drin ist,
ja.
Du hast ja auch kurze Kapitel, das ist ja auch, ja, ich sehe vorne, das und das kriege ich, dann sind das 2, 3, 4 Seiten. Ja, das ist ja auch der Sinn der Sache. Ich brauche jetzt keine, du hast ja auch ein paar persönliche Geschichten reingepackt, ja. Aber trotzdem, man braucht jetzt auch nicht, es ist kein Roman.
Nee.
Also, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und was wirklich Wahnsinn ist, du benutzt das ja schon länger, Canva. Das habe ich jetzt in letzter Zeit, ja, benutze ich jetzt auch viel, eigentlich nur noch. Und ich habe mir wirklich gedacht, Adobe habe ich früher benutzt. Also hat mich da schon genervt und Canva ist so viel besser, dass ich mich halt wirklich schon frage, ob das für Adobe ein Riesenproblem wird.
Also
doch läuft's ja gut bei Adobe, die Zahlen zuletzt waren auch gut. Und mit KI und so, klar, mit Firefly und, aber da gibt's ja auch Konkurrenz, da gibt's ja auch Wall-E und Midjourney und so. Also das hat ja Adobe nicht exklusiv, dass man jetzt mit KI Bilder generieren kann.
Du musst es trennen. Ich nutze Canva ja jetzt seit, weiß ich nicht, 6 Jahren oder so. Und auf Daily.
Gibt's ja schon so lang.
Ja, ja.
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt eher so seit 2, 3 also, Jahren oder so.
Ich weiß nicht. Warte mal. Nee, also seit Corona auf jeden Fall.
Ja, gut, aber
und
6
auch schon
Jahr.
Davor.
Ja,
okay. Also 4, 5 Jahre mindestens. Ich nutze das Daily. Jeden Tag. So, und das können wir auch sagen, wir bauen 90% unserer Thumbnails auch damit.
Ja, ja.
So, ja, also, das ist ein so, super das Programm. Ist, ich glaube, ich kann das auch schon ganz gut nutzen jetzt. Für 90% der Aufgaben von einem normalen, nicht mal Mediendesigner, aber jemand, der halt so Content macht, ja, Influencer, ja, reicht Canva definitiv aus. Dann gibt es aber so diese Spezialaufgaben und da ist halt Photoshop unerreicht. So.
Das stimmt, klar.
So, du hast halt so, in der Spitze ist Photoshop deutlich besser. In der Breite ist Canva aber deutlich besser, weil viel, viel innovativer. Bei Photoshop. Halt
auch super praktisch.
Alles, was du bei Canva machst, ist intuitiv. Es ist super einfach.
Das kann wirklich ein Schimpanse im Zweifel auch bedienen.
Klar, ob du dann eine geile Designsprache hast und dasselbe, das hängt ja von einem selbst ab. So. Aber selbst da ist Canva deutlich besser, weil bei Canva, ganz ehrlich, und so arbeitet jeder, du hast eine Auswahl an Templates, dann findest du eins gut, machst andere Bilder, andere Typo, und dann hast du es.
Ja, auch mit den Bildern. Du hast halt alles so sofort da.
Das ist halt, also Canva ist wirklich auch da keine Werbung, aber auch schon die zweite konkrete Empfehlung.
Ja, aber ist ja gut. Die Leute wollen ja auch sicherlich mal Input haben.
Kommen wir jetzt mal zum großen Thema.
Ja.
Ist dir was in den letzten 2 Wochen bei mir aufgefallen?
Bis auf das Hemd? Ist das neu?
Nein.
Nee.
Ich bin, und das hat mir meine Freundin gesagt, entspannter. Das hat seinen Grund. Ich erzähle dir eine Geschichte. Ich weiß nämlich erst seit 2 Wochen, dass ich zu den oberen 1% gehöre.
Ja?
Mhm.
Und zwar? In der Zeitung gelesen?
Nein. Ich kriege hier gerade einen Anruf, den drücke ich weg. ich habe hier mal die Statistik mitgebracht, wann jemand zu den oberen 10 oder 1% gehört. Denn wir müssen ja unterscheiden zwischen Vermögen und Einkommen.
Ja, ja, klar.
Womit wollen wir starten?
Ja, gut. Einkommen ist eigentlich fast interessanter, oder?
Ist eigentlich interessant. Ja. Also ich fange mal mit dem Vermögen an. In unserer Altersvergleichsgruppe, ich kann das mal einblenden, das ist nämlich ganz spannend. Vielleicht ganz kurz, bei den unter 30-Jährigen geht man unter den oberen 10%, weil das ist hier nicht aufgezählt, wenn man ein Vermögen von 71.300 Euro besitzt. Das ist schon stabil. Gut, da sind auch die ganzen 20-Jährigen dabei. Dazu zählen zum Beispiel auch Immobilienbesitz minus den Schulden. Ne? Mhm. Also quasi jeder, der eine Immobilie in München hat, ist halt schon so. Dann mit 30 bis 34, das ist meine Altersgruppe. Ja.
Stimmt, du bist jetzt 30.
So gilt man zu den oberen 10%, wenn man ein Vermögen von 202.000 Euro besitzt. Ich komme gleich dazu, wie ich erfahren habe, dass ich dazugehöre. Und dann 35 bis 39, das ist deine Altersgruppe, gilt man zu den oberen 10%, wenn man 312.000 Euro besitzt.
Geht eigentlich.
Ja.
Jetzt hat sie gerade geknackt.
Ne? Das Finanzamt. Sind so. Und dann geht's, ihr werdet sehen, halt deutlich nach oben. Und die Reichsten sind die 55- bis 59-Jährigen, wenig verwunderlich. Dort geht man zu den oberen 10%, wenn man ein Vermögen von 625.400 Euro besitzt.
Jeder, der eigentlich ein Haus hat. Also wenn es jetzt nicht am größten Arsch der Welt steht, wenn du ein Haus hast, in dem Alter bist du ja schon.
So, das ist gar nicht so viel, ne?
Also ist eigentlich nicht so viel.
Ich finde in meiner Altersgruppe finde ich diese 202.000 deutlich schwieriger irgendwie für mich als nachher so diese 500.000 bei den Boomern, sage ich jetzt mal, die eh alle ein Haus haben.
Das ist eigentlich komisch, weil es müsste ja, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, ganz klassisch, du verdienst ja im Laufe des Lebens, also wir reden jetzt von Durchschnittsstatistik, also du verdienst immer mehr und wenn du jetzt was anlegst, also du kaufst jetzt zum Beispiel eine Immobilie, die wird dir im Zweifel auch mehr wert oder du kaufst Aktien, macht natürlich auch nicht jeder, aber trotzdem, selbst wenn ich halbwegs Zinsen kassiere, die über der Inflation sind, also eigentlich müsste das ja dann deutlich, deutlich mehr sein. Also nicht nur, das ist ja gerade mal das Doppelte, oder?
Nee, also von 30 bis 34 202, von 55 bis 59 625, also das Dreifache.
Ja, aber von Ende 30 bis, das sind ja auch 20 Jahre, da ist es ja gerade mal das Doppelte, oder? Von 300.000 auf, das ist jetzt nicht so viel eigentlich. Ja. Also weil du kannst ja selbst wenn du konservativ jetzt am Aktienmarkt, du hast ja eigentlich schon, müsstest bis dahin schon mehr als eine Verdoppelung schaffen. Mhm. Gut, es hat natürlich nicht jede Aktie.
Ich glaube,
spricht das Recht dafür, dass man Aktien haben sollte.
So. Ich glaube, bei dieser Statistik muss man halt sagen, Vermögen ist meiner Meinung nach uninteressanter, weil mit Immobilien, das verfälscht halt viel.
Ja, und klar, du kannst auch einfach erben.
So, ja.
Das ist natürlich auch noch ein Faktor.
Das ist der Punkt. So, jetzt kommen wir aber zum Einkommen. Das ist was eigentlich Spannendes.
Das ist spannend.
So, und da habe ich es jetzt nicht nach Altersgruppen, sondern einfach nur generell. Ja, das sind jetzt die Zahlen von 2019 vom IW. Dabei kam heraus, dass für Alleinstehende, wir rechnen jetzt hier Singles, weil Frauen, egal in diesem Beispiel, bereits ab einem Nettoeinkommen von 3.700 Euro im Monat. Netto 3.700 Euro gehört man zu den oberen 10%.
Nicht viel.
Das, also jetzt Leute,
also das heißt nicht viel, aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches.
Nee, also ich habe immer gedacht, es ist deutlich mehr.
Ja, ich hätte jetzt schon auch, also locker mindestens 5 netto
so
geschätzt.
Obere 5% sind wir bei 4.560 Euro.
Obere netto. 5%?
Ja, wow. Das sind, wenn wir mal ganz grob sagen, 50% Steuern, ja, dann sind das 9.000 Euro brutto im Monat. Das ist sechsstellig im Jahr, aber das ist jetzt...
Das ist in München, bist du halt so normaler Mensch damit. Da bist jetzt wirklich nichts Besonderes.
Und
halt
jetzt normal. Und jetzt kommt's, obere 1%, 7.190 Euro netto.
Und da hast du gemerkt...
Nee, es ist anders bei mir. Und das ist jetzt wirklich... da gehe ich jetzt tief in mir rein und das ist wahrscheinlich meine verwundbarste Stelle, die ich hatte, die vor 2 Wochen geheilt ist. Und das meine ich ernst. Ich hatte das ja mal angedeutet. Ne, ich mache jetzt schon lange Beratung auch neben meinem Job damals. Das ging ja während Corona los. Ja, mhm. Damals, ich muss ja immer über diese ganzen Sachen lachen, wenn es heißt, Homeoffice, ist man produktiver oder nicht. Kurz jetzt mal aus dem Nähkästchen. Wir haben damals ja beide bei Focus Money gearbeitet. So. Und ich sag mal so, man hatte seine, du ja nicht, du warst ja schon im YouTube-Game drin, ich hatte ja meine Seiten, die ich schreiben musste als, durfte als Journalist. Und die Latte wurde jetzt nicht relativ, also die wurde jetzt nicht hochgesetzt. Man kam da schon relativ schnell durch mit seinen Seiten.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Teilzeitjob.
Du hattest halt, am Donnerstag hattest du meistens, deine Geschichte für die nächste Woche war klar. Mhm. Und dann hattest du so Zeit bis Dienstag, Mittwoch. Immer, das war ja immer.
Manche hatten auch bis Donnerstag Zeit.
So, die normalen bis Dienstag, Mittwoch, so. Am Donnerstag habe ich dann schon immer gescribbelt. Also das heißt, wir haben die Geschichte mit dem Designer aufgebaut, mit dem Grafiker. Und dann habe ich mir mal gesagt, Sinan, das war ja Homeoffice, du schreibst den Freitag und den Samstag durch. Also du opferst den Samstag, Freitag, Samstag und dann war ich fertig für die ganze Woche. Und so konnte ich halt nebenbei diese Beratung aufbauen, diese Content-Beratung. So, und es hat niemand gemerkt auf der Arbeit. Mein Chef wusste das, aber sonst war halt so, ich war halt zu Hause.
Das
und
ist
so,
hier gerade wirklich Lockerroom-Talk.
Ja, ich konnte so 2 Fulltime-Jobs, also ich konnte meine Selbstständigkeit aufbauen und es hat niemand gemerkt, ich konnte noch gute Arbeit leisten. Und du weißt, ich habe zu der Zeit viele Titelgeschichten geschrieben. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie
nur
so diese Mini-Sachen gemacht habe. So. Und das war das erste Mal, wo ich dann wirklich Geld verdient habe. Ich hatte niemand in meinem Umkreis hatte Ahnung von Selbstständigkeit. Niemand hatte Ahnung, wenn dann mal eine große Rechnung kommt. Ich hatte ja dann auch vermehrt Schweizer Kunden, Rechnung aus der Schweiz, Rechnung in die Schweiz schreiben. Und ich habe dann meine Freundin gefragt, ey Schatz, irgendwie Steuerberater und so. Und sie hatte dann jemanden aus der Familie. So. Der macht das ja super, der macht ja jetzt auch alles andere. Und der, ich hatte aber ein Jahr schon Geld verdient. Und dann habe ich erst gefragt, weil ich wollte mich mit dem Thema nicht beschäftigen. Voll dumm.
Wie meinst du, du hast dann
gefragt? Also ich habe ein Jahr erstmal gut Geld verdient.
Ja, ja, und dann hast du den Steuerberater.
Und dann dann kam ich auf die Idee, mal einen Steuerberater zu fragen, ob das denn alles so gut ist, was ich da mache. Mit Rechnung schreiben und so. War alles soweit ganz in Ordnung. Aber dann ging es halt los, okay, jetzt Steuern zahlen. Und man hört das ja immer wieder, dass Leute, die das erste Mal in die Selbstständigkeit gehen, dass die Steuern die irgendwann killen. Und ich dachte immer, ich wäre schlauer. Und man denkt ja auch von mir als Finanzjournalist, der muss es ja eigentlich besser wissen. Und ich habe es nicht komplett verkackt oder so, aber auch ich war an dem Punkt, wo ich den Überblick verloren habe.
Aber du hast ja das Geld wahrscheinlich nicht beim Fenster
rausgeschmissen.
Nein. Das ist ja das Wichtigste, dass man das Geld nicht einfach ausgibt und dann merkt, oh, das ist aber jetzt blöd.
Das nicht, aber es kam dann auf diesem Weg immer so Zwischenhürden. Also da mal dann eine Nachzahlung und so. Und man im Kopf, du kennst das ja, geht man ja immer durch, okay, ich habe ein Worst-Case-Szenario, Base-Case-Szenario und Best-Case-Szenario für die Steuern. Und
ich denke immer nur an Worst-Case und leg da nochmal 50% drauf.
Bei mir war es immer Worst Case. Pass auf, ich musste es so auf die harte Tour lernen. Bei mir war immer Worst Case, dass ich so dachte, hä? Dann habe ich gefragt, wie kann das sein? Ich habe da und damit gerechnet. Und dann kam die Antwort vom Steuerberater, ja, aber so und so und so. Beispiel. Mir ist das fast schon peinlich, aber ich wusste nicht, wie Abschreibungen funktionieren. Also ich habe mir dann Sachen geholt für die Arbeit und dachte so, okay.
Und ja, schreibst halt jährlich dann mit 25% zum Beispiel ab.
So, und ich dachte halt so, ja, das geht alles in ein Jahr. Weil ich wusste schon, was das ist, aber ich wusste nicht, wo die Grenzen liegen.
Ja, so eine Kamera oder so schreibst du dann über 3 bis 5 Jahre so, sowas, ja.
So, anderes Beispiel.
Hast du immer mich gefragt hier.
Auto geholt. Im Ende Oktober, Anfang November. Ich dachte, ich kann dann rückblickend fürs gesamte Jahr. Nee, nur die 2 Monate, die noch waren in dem Jahr. Solche Dinge alles, weißt du? Und ihr werdet euch jetzt denken, ist der total bescheuert? Ja, ich hätte ja vorher fragen können. Aber da kommt eine Eigenschaft bei mir, die wirklich ein Thema ist. Ich lasse mir nicht gern helfen.
Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich, ich weiß nicht, ob das Persönlichkeit ist oder ob man es halt einfach lernen muss. Ich mache Sachen auch gerne selbst. Und wenn ich, das ist so ein gewisser Kontrollverlust, weißt du, irgendwie, ich mache es gern selbst, dann merke ich, okay, ich kann es nicht oder es macht mich irgendwie verrückt, dann fluche ich erstmal und dann mache ich es erstmal gar nicht.
So, ich glaube, dass diese Eigenschaft, sich weniger helfen lassen zu wollen und die Dinge selbst zu machen, ich glaube, die hat uns weit gebracht, aber die bringt uns auch immer wieder Probleme ein.
Ja, aber da haben wir uns schon
deutlich verbessert.
Ja.
Aber es war dann irgendwann so und ich bin mir sicher, dass viele junge Menschen, die Gas geben, selbige Themen haben, aber aus Scham nicht darüber sprechen. Ich hatte irgendwann den Punkt erreicht, wo ich Angst hatte vor Steuern und ich dann noch viel, viel weniger offen wurde. Und ich habe mich immer mehr weiter reingezogen und immer weniger Informationen gegeben, auch an Steuerberater und sonst was. Nicht, weil ich irgendjemanden betrüge oder so, nein, sondern einfach, weil ich hatte so eine Sorge und irgendwann war ich so getrieben, dass ich einfach nur noch dachte, du musst so viel Geld verdienen, dass du einfach das wieder reinholen kannst. Weil es kam viel Geld rein, ja, aber ich hatte die Kontrolle verloren. Und du weißt, ich lebe jetzt keinen unfassbar großen Lebensstandard, ja, die Gesichtscreme, das ist was anderes, aber es war so, ich wusste nicht mehr, okay, ist das jetzt gut oder schlecht, was ich habe. Bis zu dem Punkt, zu meinem 30. Geburtstag, ist jetzt 1 Monat her, wo ich dann wirklich mal auf ein Konto geschaut habe. Ich schaue wenig auf mein Konto. Einmal im Monat, wenn ich meine Steuern mache.
Echt so selten?
Ja, ich mache das sehr, sehr selten. Weil, auch aus Angst.
Ja, ich kenne jetzt meinen Kontostand schon so grob, aber ich gucke jetzt auch nicht jeden Tag rein, aber halt schon.
Ich hatte Angst, in meinen Kontostand zu gucken, obwohl da eine Summe dann drauf war. Also nicht in München, aber in anderen Orten in Deutschland kannst du dir davon Cash eine Eigentumswohnung kaufen. Das war drauf an meinem 30. Geburtstag und ich wusste nicht, und das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, ob ich mich freuen soll oder ob ich nervös werden sollte. Und dann habe ich meinen Mut zusammengepackt, wie ein kleines Kind, und habe meinem Steuerberater, wirklich ein toller Typ, eine lange Mail geschrieben.
Hast du ihn zur Sau gemacht?
Nein, ich hab mein Herz ausgeschüttet. Ich habe wirklich, wie jetzt hier, ich habe gesagt, hören Sie, ich sollte es besser wissen, ich weiß, ich bin gut im Thema ETFs, Aktien, ich kann gut Geschäftsmodell, ich bin gut darin, Geld zu verdienen, aber ich habe den Überblick verloren und ich weiß nicht, was noch kommt, und das 3., 4. Jahr in der Selbstständigkeit ist halt schwierig, weil irgendwann merkt das Finanzamt, du verdienst Geld, dann will sie Vorauszahlung,
und die
Einschläge waren bam, 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 bam.
Ja, du verlierst da, finde ich, generell den Überblick, also wenn man jetzt, also privat, selbstständig, dann hast du jetzt noch Firmen, mehrere. Also du bist ja, du siehst ja jeden Tag nur noch irgendwelche E-Mails hier, minus 10.000, minus 50.000, minus da, also, und du hast eigentlich auch ständig das Gefühl, dass du pleite bist, weil du
siehst
ja ständig nur, dass du zahlst, wie dann Vorauszahlung fürs nächste Jahr. Also das sind ja so viele Zahlungen, Vorauszahlungen. Ich habe zu dir neulich auch mal gesagt, was zahlen wir jetzt eigentlich noch alles? Also du zahlst ja hier Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer. Das ist schon ein richtiger Steuertornado.
bis zu dem
da
Punkt
kommt
dann,
noch die IHK.
Ja, weil,
und
weißt
was
du,
weiß ich was alles.
So, und mir wurde das zu viel. Also ich war wirklich an einem schlechten Punkt. Also psychisch deswegen. Obwohl da so ein Betrag drauf lag, wo ich noch vor ein paar Jahren dachte, den wirst du niemals erreichen. Und dann hat er gesagt, okay, wir nehmen uns Zeit und wir treffen uns. Und wir gehen das durch. Und das Gespräch war vor 2 Wochen. Und wir sind wirklich alles durchgegangen. Bei den Firmen ist es einfacher, da ist die Kontrolle leichter, aber das ist ja auch verwoben dann mit dem, was ich mache und hier und da. Wir sind alles durchgegangen. Alle Fragen, alles. Und das war wirklich schwierig. Ich war nervöser als vor der Abiturprüfung, vor diesem Gespräch. Weil ich wusste nichts. Ich wollte auch keine Prognose mehr abgeben. Und am Ende kam dann raus, zum ersten Mal bei so Steuernsachen, Best-Case-Szenario. Und mein Steuerberater hat einfach nur gesagt, Sinan, ich kann nur eine Sache sagen. Du bist 30 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch. Und ich schwöre es dir, in den letzten 2 Wochen, nicht, dass ich meinen Drive verloren habe, nicht, dass du das denkst und ich glaube, das mache ich nicht, aber ich bin innerlich ruhiger.
Ich werde so die kleine Kürze machen. Ganz kurze Leine jetzt.
Das ist, und meine Freundin hat mir letztens, die weiß im Groben, aber ich will sie damit nicht auch nervös machen, die kam letztens zu mir und hat gesagt, Sinan, du sollst wissen, ich merke das an den Wochenenden, du nimmst dir jetzt mehr Zeit und ich finde das toll. Gut.
Ich will ja auch nicht, dass du zusammenbrichst.
Wirklich. So, und dann habe ich jetzt für diesen Talk habe ich das mal rausgesucht, jetzt die Statistiken und gemerkt, einkommenstechnisch und vermögenstechnisch, ja, scheinen die Elite zu sein.
Wir sind die Elite. Es ist toll.
Ich habe jetzt lang geredet, aber nur, nein.
Nee, das ist spannend. Nee, ich finde das wirklich spannend, wie du das jetzt auch so, ja, diese Entwicklung. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist bei mir auch so gewesen. Also mittlerweile muss ich sagen, mich beschäftigt das nicht so sehr, weil ich merke, dass ich relativ gut im Verdrängen bin. Also Geld interessiert mich mittlerweile jetzt eh nicht mehr so. Also natürlich jetzt alles, was mit Aktien und Co., also das investierte Geld, aber jetzt so das Geld, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Also wenn man dieses klassische Angestellten-Dasein hat, da denkt man irgendwie die ganze Zeit nur drüber nach, ja, hier unzufrieden, ich will mehr verdienen. Das habe ich jetzt nicht mehr so, weil du kannst ja erstens selber beeinflussen, was du verdienst. Wir haben so viele Projekte. Also du hast jetzt nicht mehr so, dass du das nicht mehr diese fixe Zahl, dass du jetzt denkst, irgendwie, ich habe hier 5.000 Euro netto und das ist okay, aber von mir aus, keine Ahnung, der andere Kollege verdient mehr und ich will eigentlich auf lange Sicht das Doppelte, wie auch immer. Du hast nicht mehr so diese fixen Zahlen im Kopf. Das hilft mir schon mal sehr, dass mir das irgendwie schon mal so generell irgendwie relativ wurscht ist. Aber für mich war das auch, wenn du zum ersten Mal so in einem Monat so 100.000 verdienst, eine Rechnung schreibst, also das war auch nicht so, dass ich mir dachte, boah, juhu, jetzt, sondern ich habe mir als erstes so, Gottes Willen, wie viel Steuern, rechne am besten schon mal mit 60%, die
ja,
da weg sind.
Ja, es
und
ist so.
Also für mich war das auch nicht so, dass ich mir gedacht habe, boah, yeah, sondern es war auch ja so, ja, ist ganz gut, aber eigentlich, ich würde lieber weniger verdienen, eigentlich hast du nur Ärger damit. So, das ist auch so dieses, ich verstehe, das ist auch eine, das soll jetzt kein Jammern sein, um Gottes Willen, das ist eine Belastung in gewisser Weise auch.
Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, weil...
Und man darf auch nicht auf die Schnauze fliegen, weil es gibt ja viele, Beispiele, ist nicht Tanzverbot pleite und Tanzverbot. Was weiß ich, ja, hier Verdienste oder da gab es auch mal diese DSDS-Gewinner und sonst was oder Lotto-Gewinner, was weiß ich, wobei Lotto musste, glaube ich, keine Steuern zahlen, oder?
Aber trotzdem, die trifft's auch.
Gut, die geben es dann so aus und die anderen merken dann irgendwann, okay, auf Scheiße, jetzt muss ich 500.000 Euro Steuern zahlen, hab aber nichts mehr. Das ist echt bitter.
Ich kann nur sagen, ich habe das 3 Jahre vor mir her geschoben und verdrängt. Klar, es wurden Steuern bezahlt, aber ich wusste, da braut sich was zusammen im Worst Case. Und es ist wirklich, es ist ein ganz, ganz paradoxes Gefühl, viel Geld zu haben, aber nicht zu wissen. Also, das ist so komisch. Wenn ich 0 Euro auf dem Konto habe.
Es ist halt alles so durchlaufend, ja. So, es ist so.
Dann bei 0 Euro weiß ich, okay, ich bin pleite. Bei diesen Summen und ich weiß nicht, ob ich Schulden habe oder nicht. Und nochmal, Leute, wenn ihr an dem Punkt seid, und ich weiß, da sind viele und da redet man nicht gerne drüber, redet mit einem Experten darüber, auch wenn es wehtut. Überwindet diese Angst, sprecht da offen für und macht es jetzt. Macht es nicht erst später, macht es jetzt, redet darüber und man findet immer eine Lösung. Bei mir ist es jetzt gut gegangen, aber ich kenne auch Beispiele, wo es nicht gut gegangen ist und das hat dann auch immer nichts zu tun. Weißt du, wir leben gerade in Deutschland, ich weiß, das ist ein alter Hut, aber auch in so einer gehässigen Gesellschaft manchmal. Und dann heißt es immer, ja, du Idiot, konntest nicht mit Geld umgehen und hier und da und so und so. Und dann kommen die ganzen Bürokraten raus, die sich nie damit beschäftigen müssen, weil sie einfach ihre Pension kriegen und das war's. Das ist gar nicht so trivial, wie man denkt manchmal. Dann heißt es immer, ja, leg einfach 50% beiseite und das war's. Aber dann kommt da mal eine größere Anschaffung für die Firma und dann weiß man nicht, ob das klappt und dann macht man es trotzdem, weil man, das ist nicht so einfach, wie es dann viele darstellen und gerade die darstellen wollen, die ganz ehrlich keine Ahnung von Unternehmertum haben.
Ja, manchmal beneidet man ja auch die Leute, also wirklich dieses klassische 9 to 5, wie auch immer, gehst morgen in die Arbeit, gehst abends raus und dann, das ist natürlich bei vielen, glaube ich, mittlerweile auch schwieriger, weil allein schon durch E-Mails ständige Erreichbarkeit, das ist jetzt bei vielen nicht mehr so, wie es vor 20, 30, 50 Jahren war, aber klar, es gibt ja auch heute noch Berufe, wo man wirklich einfach seinen Beruf macht und dann bist du raus und bist raus, du musst dich auch dann im Zweifel nicht groß um deine Steuern kümmern, läuft ja alles automatisch. Ja, ja. Neulich hat jemand, ich fand das total sympathisch, gesagt, ja, also ich bin, ich glaube, bei BMW, ich bin so der klassische Angestellte, ich will eigentlich nur mein Wissen, was habe ich jeden Monat drauf, 30 Tage Urlaub und mehr brauche ich nicht. Und ich finde das toll. Also ich beneide das wirklich, ja, wenn man sagt, ich bin da zufrieden. Gut, klar, dann verdient man vielleicht auch nicht schlecht, das muss man auch sagen. Ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt 1,5 netto habe oder 5 netto oder was auch immer. Da ist es dann das Angestellten-Dasein natürlich auch angenehmer, je mehr das ist. Aber ja, ich beneide niemanden, aber ich finde das schön.
Also ich glaube, wenn du zu den oberen 1% gehörst und diese 7.200 Euro netto verdienst und du bist Angestellter, hast du im Zweifel ein unkomplizierteres Leben.
Als das ist natürlich als Angestellter top, klar.
So. Und aber das, was du sagst, ist schön. Also jetzt, wir reden jetzt so viel über Geld und das Ganze, aber es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, wir sind so toll und sowas, sondern auch.
Doch, du bist sehr toll.
Das wussten die Leute auch schon vorher. sondern einfach euch das auch mal offen zu legen, dass auch wir strugglen, ja, und dass auch wir, dass sich auch unser Verhältnis zu Geld auch gewandelt hat. Wie du es gerade gesagt hast, für uns, also ich glaube, da spreche ich für uns beide, ist Geld, gerade was in der Firma ist, und das ist ja komplett außen vor bei den ganzen Sachen, ist in erster Linie ein Werkzeug. Also ja, klar. Wir brauchen das Geld, um zu handeln.
Ja, natürlich. Das ist jetzt auch nicht so, dass man sich jeden Tag denkt, so, oh, das ist so toll, sondern man denkt ja eher in Projekten, in Geschäftsmodellen, in was auch immer. Also Man denkt ja jetzt nicht in, oh ja, hier, das tolle Geld.
Das Thema Pump and Dump geht ja nicht nur am Aktienmarkt. Wenn wir ganz böse wären, wir sind das mal so spaßeshalber durchgegangen, wenn wir einen Exit machen wollen würden, Mario und ich, ja, und sagen, okay, wir versuchen jetzt so viel Geld zu erlösen wie sonst was und dann wandern wir aus im Land. Ich glaube, selbst mit der schlechtesten Exit-Strategie würden wir mindestens 2 Millionen abkassieren.
Ah, das wäre aber zu wenig.
Mindestens.
Also, ja, also, aber trotzdem, also das würde sich ja nicht lohnen.
Nein, aber wenn alles schief laufen würde bei der Exit-Strategie, dann glaube ich, würden wir 2 Millionen abkassieren und dann irgendwie weggehen. Es gibt.
Ach so, du jetzt, ich war gerade auf dem anderen, dass man quasi verkauft. Du meinst jetzt mit.
Nein, verkaufen deutlich mehr. Scam-mäßig. Irgendwie ja. So noch hier was mit irgendeiner Kryptobörse, die irgendwie zwielichtig ist und so.
Keine Angst, haben wir nicht vor.
Nein, aber es würde gehen. So, und wenn wir nur so, ich sag mal, so geldversessen wären, was das angeht, dann würde man das machen und dann einfach sagen, okay, ciao.
Ja, klar.
Aber ist, hier geht's ja um mehr. Wir wollen ja wirklich was aufbauen und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
Wir wollen ja auch was Sinnvolles machen und ja, sind auch, glaube ich, ständig dabei, uns neu zu erfinden. Nicht komplett neu, aber zu verbessern, kann man vielleicht auch sagen, neue Wege zu gehen. Und ja, jetzt ist die Frage, so diese 4%, dass man vielleicht ja mehr geschafft hat, sich durchgesetzt hat, wie auch immer. Was fällt dir da so als erstes ein?
Ich hatte das ja einmal kurz gesagt. Ich muss mal um Erlaubnis bitten, ob ich das darf, aber bei mir waren es meine Mentoren.
Ich würde es noch erweitern. Ich finde, es fängt schon bei, also Umfeld, klar, bei Freunden auch an, wie man es auch mal nennen will, dass du Leute hast, die klüger sind. Also, dass du wirklich, das ist schon so ein Gamechanger gewesen. Ich glaube, das Umfeld ist einfach das Wichtigste. Ich glaube, man muss sich von Sachen trennen, die einen negativ beeinflussen, die einen aufhalten. Ich würde sogar so gehen, wenn dich Leute langweilen, dann brauchst du sie nicht.
Wenn du der Klügste im Raum bist, bist du im falschen Raum.
Ja, genau. Das ist schrecklich. Und das bringt einen auch, also wirklich so Freunde, Kontakte, die, wo man merkt, okay, da muss ich mich strecken, dass ich da überhaupt mithalten kann, dass der nicht sich denkt, okay, also ja, der ist jetzt auch nicht besonders spannend, der hat mir irgendwie nichts Spannendes zu erzählen. Also das ist eigentlich schon ein guter Treiber. Also das hat mich schon
vorwärts gebracht. Ich glaube, das ist bei uns auch gut. Also ich habe das Gefühl, in vielen Themen bist du schlauer. Dann habe ich manchmal Gefühl, okay, da kenne ich mich besser aus. Das ist so.
Ja, das ist
ich glaube, das ist wie bei so einem Trainingspartner im Gym. Es macht am meisten Spaß und man macht die meisten Fortschritte, wenn man so auf einem Level ist. Und der eine weiß da mal mehr, der andere ist da mal ein bisschen besser. Aber wenn es so eine Disbalance ist, zum einen, was das Wissen und Fähigkeit angeht, aber auch was Arbeitsmoral angeht, dann ist immer schwierig. Und dann sollte man sich auch, und das geht auch an alle, die gerade im Angestelltenverhältnis sind, wenn du merkst, du kommst jetzt seit Jahren oder seit Monaten nicht weiter, so, dann such dir was anderes. Das Umfeld ist so, so wichtig. Und wie du sagst, ob es jetzt Mentoren sind oder ob es Freunde sind oder sonst was, umgib dich mit Leuten, die mit dir wachsen wollen.
Und das Problem ist ja auch, du merkst so ein Umfeld oft dann, du merkst vielleicht, okay, ich bin jetzt nicht super zufrieden, aber trotzdem, du wirst dann ja auch irgendwann blind für das Umfeld und merkst dann oft erst, wenn du raus bist, im Nachhinein, um Gottes Willen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man zwingend ständig sein Umfeld wechseln muss, aber man muss wirklich versuchen, dass man da so ein bisschen so eine rote Pille bekommt, dass man halt, ja, auch wenn schon kleine Unzufriedenheiten da sind, dass man sich wirklich überlegt, okay, ist es das jetzt? Und es schadet, glaube ich, keinem eine Veränderung, außer man ist top zufrieden, dann ist ja alles gut. Aber wenn man irgendwie merkt, also die größte Unzufriedenheit ist ja, also ich merke das auch immer, wenn man das Gefühl hat, sein Potenzial nicht auszuschöpfen. Und vor allem, wenn man ganz konkret weiß, ich würde gerne das und das und das. Manchmal reicht auch schon das Gefühl, dass man merkt, ja, also das ist ja alles ganz nett und ist ja alles gut und schön, aber da ist noch so viel Luft nach oben. Und das Gefühl habe ich, Gott sei Dank, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man das Gefühl immer hat, dass man Sachen hat, die man machen will, dass man, wir schreiben uns auf, dass man sagt, boah, das ist eine geile Idee, das würden wir gern machen, ob das jetzt Videos sind, ob das Recherchen sind, wie auch immer, dass man einfach eigentlich das Gefühl hat, man hat noch gar nicht richtig angefangen.
Voll, voll.
Das finde ich wichtig.
Ich glaube, eine gute Selbsteinschätzung, ob ich an dem richtigen Ort bin, wenn ich in einem Konzern bin oder im Angestelltenverhältnis, ist die folgende. Wenn du dir deine älteren Kollegen ansiehst und dir denkst, so will ich nicht sein, dann bist du im falschen Unternehmen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Du hast vorher gesagt, Abi-Prüfung warst du nervös. Wirklich?
Ja. Doch, ich hab viel Lampenfieber vor so Prüfungen.
Ja, ich hatte das ganz früher, war schlimm, so 5., 6., 7. Klasse, so Mathe-Prüfung, da war ich richtig schlecht. Aber beim Abi, also ich habe dann schon irgendwann, mir war das auch irgendwie egal. Also ich war da auch schon gefühlt weiter. Also ich habe dann, also ich konnte mich auch nicht drüber freuen. Für mich war das halt, vielleicht, das kann man auch traurig finden, weil mir liegt sowas irgendwie immer fern, wie mich jetzt so Sachen zu feiern und sich zu freuen. Ja, das Abi war halt, also mein Problem war halt dann, was studiere ich jetzt, was mache ich jetzt? Mir war was bringt mir das scheiß Abi? So, wow, die anderen, ich fand das, damals war ich schon wirklich ein Stinkstiefel, aber ich habe mir halt wirklich gedacht, so, okay, ihr freut euch jetzt über euer scheiß Abi, so, ja und? Was bringt euch das jetzt? So
Grinch.
Wer hat denn heute kein Abi? So, mein Gott.
Aber damals.
Also vor allem heute, also das Problem ist ja sogar, wenn ich heutzutage Handwerker bin, dann mache ich wahrscheinlich sogar eine viel bessere Karriere als die meisten Leute mit ihrem Abi. So, oh wow, ich habe jetzt ein Abi und dann studiere ich BWL und dann habe ich es, ja, toll.
So. Ich finde trotzdem, dass man solche, und das ist ja trotzdem ein Meilenstein. Trotzdem ist es das, weil man 12, 13, ich finde, man darf das auch feiern.
Natürlich darf man das, aber trotzdem, ich war da schon so, dass ich mir gedacht habe, wirklich so wie der Fußballer nach dem Spiel, so, wir haben gewonnen, so, nächstes Spiel.
Aber das, bist du jemand, der sich eher freut oder der eher erleichtert ist?
Eher erleichtert.
Ja. Selbst beim Fußball. Wenn ich freue mich nicht, ich bin erleichtert. Also ich bin dann so, meine Wut geht weg. Das ist wirklich so. Also,
man ist erleichtert, dass man sich nicht ärgern muss.
So, ja, das ist eher so dieser Punkt. Spannend, was du gerade gesagt hast mit viele Ideen und sonst was. Da möchte ich kurz reden zu den 4%. Es werden viele Leute kommen und wir auch, die sagen, Fokus ist wichtig. Aber um den Fokus zu finden, muss ich erst viele Dinge ausprobieren. Das hat mir gerade zu meiner Anfangszeit super viel geholfen, weil ich alles ausprobiert habe.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Und ich habe auch Dinge angenommen, Aufgaben angenommen, wo ich eigentlich wusste, ich kann das nicht. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich gesagt habe, dann lernst du es. Und dann wirklich Nächte damit verbracht, mir das beizubringen. Das ist das Schöne am Internet. Es gibt für allen Scheiß ein Tutorial. Und die Tools wie Canva, die geben dir mittlerweile so viel Vorlagen, dass es gar nicht mehr auffällt, dass du das eigentlich gar nicht selber gemacht hast, weil es egal ist. Weil du nimmst eine Vorlage, die zu 80% perfekt ist, und du versuchst einfach, es nur nicht zu verschlimmbessern. Das ist der Punkt.
Das klingt immer so einfach, aber ich glaube, man muss auch eine gewisse Grundsmartheit haben. Und wie du es gerade gesagt hast, du musst erstmal den Mut haben. Du musst dann aber, glaube ich, auch schon eine gewisse Intelligenz haben, dass du dann halt Sachen schnell lernst, dass du weißt, wo schaue ich nach. Und ich glaube, die These ist für mich eigentlich ganz klar, Thema künstliche Intelligenz, ChatGPT und Co. Ich sage jetzt mal ganz frei raus, ein Depp wird auch mit ChatGPT nicht zu einem Smarten. Und ein Smarter wird dadurch halt noch besser. Der kann sich Zeit sparen. Aber ich glaube, das ist schon wichtig. Man braucht schon ein gewisses Grundwissen.
Voll.
Das ist ja auch bei ChatGPT der Klassiker. Ich meine, da kommt ja auch teilweise Mist raus. Also wenn ich jetzt auf irgendeinem Gebiet irgendwas mache, dann muss ich das ja im Endeffekt kontrollieren können. Also ich kann jetzt ChatGPT ein tolles Buch schreiben lassen, wenn da 10 Sachen und kann dann sagen, oh, ich bin Experte hier und dann stehen da 10, 20 Sachen drin, die absoluter Bullshit sind und ich kann es selber nicht kontrollieren. Also da sind wir ja schon beim Punkt. Also ich muss ja auch in Zeiten von KI und Co. muss ich vielleicht sogar noch besser sein denn je.
Aber das vollkommen richtig und ich würde auch niemals etwas annehmen, was komplett außerhalb meines Bereichs ist. Wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagt, könntest du mein Herz operieren? Nein. Egal.
Das ist aber bescheiden von dir.
So, das Schöne an den ganzen Tools ist doch aber, sie geben uns die Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit viele Dinge auszuprobieren. Und das habe ich immer gemacht. Also wenn dann eine Aufgabe kam, die ich vielleicht noch nie gemacht habe, so, bau mal eine Website. So, ja, okay, ja, ich kann es probieren. Okay, WordPress, Templates. Und das ist dann eine Fähigkeit, die richtigen Tools zu finden, um diesen Prozess zu beschleunigen. Und wenn man das alles macht und sich ausprobiert, dann kann man ja erst sagen, okay, darauf fokussiere ich mich. Weil vielleicht fokussiere ich mich von Anfang an auf etwas, wäre ich jetzt nur beim Journalismus geblieben, Printjournalismus, dann hätten wir uns da vielleicht voll fokussiert, aber das Ding stirbt einfach und wir hätten niemals mal versucht, auf einen anderen Berg zu springen. Online-Content. So, deshalb muss ich das am Anfang machen und dann ist es eine Alters- und eine Erfahrungssache und an welchem Punkt ich bin. Dann ist Fokus wichtig, weil wenn ich einmal die Bereiche definiert habe, wo ich Spaß dran habe, wo ich einen Mehrwert biete, dann bleibe ich dabei und dann springe ich nicht mehr. Aber jedem zu sagen, du musst dich einfach nur fokussieren, ist absoluter Nonsens.
Ja, genau. Also man muss erstmal die Ziele definieren und wenn man sein Ziel hat, dann kann man Fokus drauf legen. Aber es gibt natürlich gewisse Laufbahnen. Klar, wenn ich jetzt Arzt werden will, dann muss ich jetzt nicht 100 Sachen ausprobieren. Das ist, glaube ich, auch immer individuell, aber trotzdem, ich finde das auch absolut richtig, weil man muss ja gewisse Sachen, die ich gut finden kann, die kenne ich ja vielleicht noch gar nicht. Das ist ja das Problem. Wenn ich jetzt, ich bin 16, 17, 18, habe noch nicht viel von der Welt gesehen und soll dann zum Beispiel auch entscheiden, so, okay, was wäre jetzt für mich das perfekte Leben? Ja, ich kenne ja viele Sachen noch gar nicht. Also man muss ja auch Dinge vielleicht mal machen, wo man sagt, okay, Ausschlussprinzip auch immer super, dann man sagt, um Gottes Willen, nee. Ich habe auch viele Praktika, Ferienjobs gemacht und so. Das war auch wichtig, weil du merkst, das Beste ist, wenn du merkst, um Gottes Willen, das will ich nicht machen. Das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Um Gottes Willen, also wirklich der Klassiker, so will ich nicht enden.
Ich will es nicht oder ich kann es nicht.
Ja, genau. Also entweder passt sich zu mir oder ich denke so, okay, wenn ich das machen müsste, dann wäre ich todunglücklich. Das ist ja das Beste, was einem passieren kann. Also wirklich, bin ich voll bei dir. Jetzt habe ich gerade... Ich hätte was Spannendes gehabt. Jetzt ist es mir gerade so entglitten. Aber was mir auch sehr geholfen hat, habe ich mir auch notiert, ist No-Brainer, aber wirklich Sport an die Grenzen gehen.
Ja.
Das ist Wahnsinn, wie mir das jetzt, ich habe jetzt wieder mit Laufen endlich wieder ein bisschen angefangen. Und es ist Wahnsinn, wenn du einfach mal richtig in Topform warst, wenn du fit warst. Ich habe das Gefühl, man zehrt da auch, wenn man komplett raus ist, davon. Und zwar, der Körper kennt halt gewisse Belastungen, erster Punkt. Und der Kopf, du läufst dann halt einfach. Du merkst, okay, jetzt zwickt's hier. Und ich habe immer am meisten Probleme beim Laufen eigentlich nicht mit den Beinen, sondern ich habe dann eigentlich immer so irgendwo im Oberkörper hier muskulär immer irgendwelche Probleme. Da muss ich mir erst immer dran gewöhnen. Aber der Kopf weiß, stell dich nicht so an. Hast früher ganz andere Sachen gemacht. Und der Körper kennt's halt eigentlich auch. Und das ist wirklich so wichtig, dieses, dass du nicht ständig dieses Zweifeln hast und so, oh, sondern du weißt einfach, du kannst Dinge machen, die sind sehr anstrengend. Du kannst auch über die Grenzen gehen. Und ich finde, das hilft sportlich, das hilft aber auch generell einfach im Leben wirklich sehr, sehr weiter. Also, das, da bin ich wirklich froh, dass ich so meinen, wann war das so? Ich würde mal sagen, mit 20ern, dass ich da wirklich Sport gemacht habe, wie ein Verrückter.
Ja.
Manchmal auch übertrieben. Also es war teilweise auch ein bisschen dumm, wirklich.
Ich weiß nicht, ob es dumm war.
Ja, klar. Na ja, gut, was dumm immer ist, wenn man halt ein bisschen übertreibt, dann hast du halt immer ständig irgendwelche Verletzungen. Das ist halt immer so das Problem. Ist halt gerade geht's wieder und dann halt nicht langsam, ja, ja, sondern sofort, ja, ja, Vollgas, und dann denkst du dir danach, mein Gott, dann kennst du dieses, wie heißt denn das, Shinsplit, weißt du, dieses Schienbein,
ja, ja.
Das ist auch, ich habe das halt auch nie auskuriert, da muss man halt da mal eine Pause machen, weil das, also ich hatte das mal eine Zeit lang, das sind Schmerzen, das, also so leicht ist das ja nicht schlimm, das ist halt unangenehm, aber wenn das wirklich mal richtig, ja, entzündet ist, so das ist wirklich höllisch.
Ich habe noch was.
Ich habe auch noch was, aber mach du erstmal.
Zum Thema Nein sagen. Auch ja, da wieder.
Auch schwierig.
Ich bin da auch wieder so zwiegespalten. Nein zu sagen, super wichtig. Wir zwei haben das jetzt gerade gemerkt, in den letzten Wochen, mal Nein zu sagen zu Projekten. So.
Das war sehr schön, das Nein.
Nein, das ist,
nee, aber es tut gut. Es ist unangenehm, aber es tut trotzdem sehr, sehr gut.
Das waren ja jetzt mehrere Dinge, dass das einfach, ey, das ist schwer. Aber es ist immer, es ist situationsbedingt. Manchmal ist ein Nein auch genau das Falsche. Beispielsweise, wenn ich am Anfang bin und es Projekte gibt und sonst etwas und ich die Bremse mit meinem Nein bin. Ich bin immer so vorgegangen, dass ich gesagt habe, wenn ich Nein sage zu einem Vorschlag, zu sonst was, dann sage ich nur Nein, wenn ich einen Alternativvorschlag habe. Weil sonst bin ich schnell der die Probleme sucht und nicht die Lösung. Dieses lösungsorientierte Denken, das wird immer so gesagt, aber das ist so wenig greifbar. Wenn ich eins irgendwie sagen kann, um es greifbar für jeden zu machen, lösungsorientiert denken heißt für mich, zu kritisieren und dann eine Alternative bieten. Wenn ich nur beim Kritisieren bleibe und beim Stopp bleibe, dann werde ich früher oder später, werde ich mit jedem, der mit mir was aufbauen will, Probleme bekommen.
Bei uns ist es ja meistens so, dass eigentlich einer sagt, lass das doch so machen.
Ja.
Und nicht so, ja, ist alles scheiße.
Nein, ja, so. Also klar, es gibt Ideen, die sind so scheiße, da sagt man einfach, Junge, bitte weniger trinken. So. Aber
es ist ja auch wichtig, wenn mal eine Idee scheiße ist, dann muss man es auch sagen.
So.
Also wenn man es für absoluten Schwachsinn
hält. Aber im zweiten Schritt immer eine Alternative bieten. Wenn eine Basis da ist. Aber die ist meistens da, wenn man im richtigen Raum ist. Ja, erst der richtige Raum und dann, wie gehe ich dann mit den Leuten im Raum um? Und dann geht man quasi so empor und die Idee wird immer besser. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo nur noch eine Sache zwischen dir, euch und dem Erfolg steht, und das ist das Ego. Von wem ist die Idee? Und das ist,
ja gut, das ist auch etwas, wo du den Raum verlassen solltest. Die Probleme kenne ich auch. Also wenn um Kleinigkeiten gestritten wird und wenn es dann Leute gibt, die was an sich reißen wollen, mit solchen Leuten wirklich lauf. Also wenn es wirklich dann in die Richtung geht, so, ja, aber damals das Telefonat, das habe ich geführt, deswegen ist das jetzt eigentlich alles mir zu verdanken. Also wenn du auf dem Niveau bist und das ist jetzt nicht wirklich, das ist nicht übertrieben, dann kannst du es eigentlich bleiben lassen. Also solche Leute sind das allerletzte. Und das Schlimmste ist, das sind ja auch dann Leute, die dann oft sehr gute Schauspieler sind, die das dann nach außen hin ganz anders auftreten.
Du hast recht, don't work with assholes, hat Jürgen, ja, Klopp mal gesagt. In diesem Fall, aber das ist, bei uns ist es jetzt weniger das Thema, weil wir sitzen einfach in einem Boot. Im Unternehmenskontext, glaube ich, viele Zuhörer, da geht es ja auch viel um Titel. Und dann beansprucht man mal gerne was für sich, um dann halt in dieser fiktiven Leiter nach oben zu kommen. Und das finde ich schwierig. Und zu einem gewissen Teil muss man dann ja mitspielen. Du wirst ja gezwungen mitzumachen, weil sonst überholen dich andere, die es eigentlich nicht verdient haben. Aber ich, das ist dann ein Luxus, den wir haben, weil bei uns alles, was wir erreichen, ist von uns. Und im Herzen weiß, also Leute, es ist ja klar, dass wir das ohne Mario und das, was er vorher aufgebaut hat, nicht machen können. Das ist mir ja bewusst. Aber deshalb bin ich ja jetzt nicht jeden Tag, gehe ich zu Mario und sage, oh, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Sondern ich versuche das halt mit Leistung, mit dem, was ich machen kann, zurückzugeben. Und das ist, glaube ich, das Gesündeste. Schon klar, sich im Klaren zu sein, wer für was verantwortlich war. Aber am Ende ist es eine Teamleistung.
Ja, und das Wichtige, ich glaube, das ist von Steve Jobs, wenn du schnell vorwärts kommen willst. Ich glaube, das ist auch im Leben wichtig. Dann geh alleine, mach erstmal was. Ja. Also ich habe ja auch einiges dann alleine vorangebracht. Das war auch sehr wichtig. Aber wenn du dann wirklich weit gehen willst, dann ist es alleine irgendwann schwierig. Und dann brauchst du die richtigen Leute. Und das ist halt wirklich das Entscheidende, wenn du dann gemeinsam was machst, wenn du das mit den falschen Leuten machst, dann gibt's den kompletten Untergang. Wenn du es mit den richtigen Leuten machst, dann, ja, da gibt's eigentlich keine Grenzen.
Eigentlich war es ja wirklich so perfekt. Ich habe mein Ding gemacht mit der Beratung parallel. Du hast dein Ding gemacht mit Content parallel. Du warst da ja die treibende Kraft, so. Und dann irgendwann waren wir an einem Punkt. Ja, okay. So, und dann sind wir zusammengekommen. Es ist ja viel, dass gerade junge Leute, die wollen dann, und ich verstehe das, die wollen ihre ersten Schritte in der Selbstständigkeit mit Freunden machen. Ich verstehe, klar, logisch, ne? Ich vertraue dir, Bro, komm. Ich wäre da vorsichtig. Ich glaube, es ist smarter für die meisten, erstmal alleine was zu machen. Und weil es lehrt dich, radikale Selbstverantwortung zu übernehmen. Weil dann kannst du die Schuld nicht bei einem anderen suchen.
Das ist auch ein Punkt, wirklich, das habe ich tatsächlich, da bin ich, Stolz ist wirklich was mir eigentlich immer so ein bisschen fernliegt, weil es gibt den schönen Spruch, Stolz und Dummheit und Stolz wachsen auf demselben Holz, da ist schon, finde ich, was dran, aber wirklich Selbstverantwortung, das habe ich schon früh, selbst in der Schule, da gab es ja immer den Klassiker, also wer ist schuld, der Lehrer, ich habe mir wirklich, auch wenn das schwer fiel, schon früh eingeimpft, ja, wenn du scheiß Noten hast, wer ist schuld, du selber, und bei anderen Sachen auch. Auch wenn Leute irgendwelche Aktien kaufen, dann so, ja, der hat das gesagt. Nein, egal wer irgendwas sagt, wenn du eine Aktie kaufst und die läuft scheiße, die Entscheidung hast du selbst getroffen und kein anderer. Das ist einfach, also immer dieses Gejammer und so, ja, aber du hast dir das gesagt und der hat das gesagt und hier und der eigentlich ist der schuld und ja, du bist für jede von deinen Scheißentscheidungen zu 100% selber verantwortlich. Ja. Klar hat man mal Glück und mal Pech und Einflussfaktoren, aber trotzdem, wenn du bewusst eine Entscheidung triffst, Du hättest sie auch anders treffen können.
Und die Frage ist ja auch, wenn du die Entscheidung nicht frei getroffen hast, sondern anderer, dann hinterfrag das mal.
Ja, das ist, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, glaube ich. Früh, wie du sagst, ja. Man hat nicht alles selber in der Hand, aber schon vieles. Und man muss halt radikal auf dieses so, ja, ich nehme mein Leben in die eigene Hand.
Ich sag
ich hätte
mal so,
da auch früher noch viel mehr machen können. Ich war da jetzt auch nicht am Maximum. Also das ist wichtig, das zu sagen. Ich weiß, da gibt's Leute, die sind da viel, viel besser und radikaler. Aber zumindest, glaube ich, jetzt sind wir bei diesen 4%, ich war es mehr als andere. Und das ja, reicht voll. Ja auch im Zweifel. Also du musst ja nicht immer perfekt sein, du musst auch nicht mal Maximum sein. Und auch ein sehr schöner Satz, weil du vorher gesagt hast, man muss Dinge ausprobieren. Also man kann Perfektion auch nicht in Theorie erreichen.
Nee.
Du musst Dinge dann machen. Also du musst Dinge machen und merken, okay, das ist es nicht. Du musst Dinge machen, okay, so geht's nicht. Fail better, dann mache ich es halt immer, scheitere immer besser. Aber du kannst nicht 5 Jahre lang auf was rumdenken und dann sagen so, jetzt fange ich an und jetzt sitzt das Ding. Das ist einfach absoluter Schwachsinn.
Ja, das zu 1000%. Du musst das Flugzeug beim Fliegen bauen.
Und? Ja, sorry.
Nee.
Was du gesagt hast, das passt, ich glaube, wenn wir langsam zum Ende kommen, passt sehr gut zu dem, was du heute gemacht hast, sozusagen dein Herz ausgeschüttet. Und da, ich finde einen Satz so geil, den habe ich auch relativ früh in mein erstes Buch reingeschrieben. Also der Moment, wo du, also wann merkst du, dass du was richtig machst? Wenn du, gerade wenn wir jetzt so im Content-Bereich sind, aber ich glaube auch generell, dass es sich leichter lebt, egal was du machst. Wenn du einfach du selbst bist, wenn du das Gefühl hast, nackt auf der Straße zu laufen. Also wenn du quasi Sachen preisgibst, wo du dir erstmal denkst, boah, das kann ich nicht erzählen oder so kann ich nicht reden oder ich kann mich ja gar nicht so, ich zeig mich lieber nicht so, wie ich wirklich bin. Wenn du das Gefühl hast, wirklich nackt auf der Straße zu laufen, dann fängst du an, die Dinge richtig zu machen.
Ja.
Und das finde ich wirklich schön, wenn man einfach man selbst sein kann. Und ich finde das bei manchen wirklich bemitleidenswert, Leute, die man kennt, wo man fast, die sind eigentlich ganz anders und das muss so anstrengend sein, wenn man sich verstellen muss. Also ja. Ich finde das schrecklich. Ganz, ganz anstrengend.
Wollen wir uns jetzt ausziehen?
Nein. Ich werde mein Deutschland-Trikot nie wieder ausziehen.
Ist gut. Sehr gut.
Erst beim Titel.
Erst beim Ausscheiden gegen die Türkei im Halbfinale.
Kann das Halbfinale?
Ich weiß nicht, aber jetzt mal, wie krass wäre Deutschland gegen Türkei in Berlin? Danach Staatskrise, ne?
Ja, weil die Türken dann, glaube ich, verlieren werden mit der Abwehr. Also ich glaube, gegen Deutschland haben die keine Chance, weil die Abwehr zu schlecht ist.
Aber stell dir mal
das vor. Das wird so ein 6-3 für Deutschland.
Stell dir mal in einem Paralleluniversum vor, die Türken kommen weiter.
Also ja, ist möglich natürlich.
Was würde in Berlin passieren? Was würde mit den Umfrageergebnissen der AfD passieren? Das wäre,
mir ist das wurscht. Berlin ist Gott sei Dank so weit weg.
Es wäre der Wahnsinn. Das würde ich gerne sehen. Also ohne Scheiß. Deutschland, Türkei bei dieser EM, das wäre, mehr geht nicht. Dann habe ich alles gesehen.
Schließen wir mit, ich finde das Zitat wirklich, ich werde das jetzt jede Woche erzählen, den Glauben an sich selbst muss man sich verdienen. Von Roger Federer, das finde ich, ja, das trifft sehr, sehr gut.
Ich glaube an dich.
Ich auch an mich und an dich auch ein bisschen. Auch an dein, das Hemd, ist das neu? Nee, das hat aber, ich weiß nicht warum, irgendwie.
70s-Vibe hier mit dem.
Ja, stimmt, mit der Rotzbremse.
Ich muss nachher sehen, Junge.
Ja, für oberes 1% ist das schon sehr ungepflegt. Da müssen wir mal wieder zum Barber. Ich gehe, kein Witz, ich habe am Montag Friseurtermin.
Ich habe am Montag auch einen Termin drin stehen beim Barber, aber ich wusste das gar nicht mehr.
Ist das vielleicht meine? Nee, ich habe Montag 10 Uhr, glaube ich.
Das ist deiner, du Pisser. Warum sehe ich das hier in meinem? Du hast keine Ahnung. Im Lockerroom. Mann.
Ja, ja, ist doch gut. Das weißt du,
ich habe mich schon gefreut,
dass ich nicht zu sprechen bin.
Ich habe mich schon gefreut. Ich dachte, geil, ich habe einen Friseurtermin.
Ja, dann stehst du am Ende auch da drin. Ja, du wirst ja wissen, ob du einen Friseurtermin hast.
Ich dachte, meine Assistentin hat das da eingefügt.
Deine Assistentin, ja. Nein. Du kannst gerne kommen und zuschauen, wie ich hübsch gemacht werde.
Ach,
ich werde nächste Woche werde ich aussehen wie ein Yoga-Gott.
Tust du jetzt schon.
Leute, wenn es euch gefallen hat, ich hoffe, wir können euch weiterhelfen, wir können euch ein bisschen unterhalten, können euch aber auch, ja, hoffentlich besser machen mit unseren Erfahrungen, was wir teilen. Gerne schreibt mal in die Kommentare, was für euch der Unterschied war, was eure 2, 3, 4, 5% waren. Wir sind gespannt. Wenn ihr den Podcast hört, gerne 5 Sterne geben, sonst natürlich liken und abonnieren und auch gerne teilen.
Solche
tollen Tipps. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.